Ich fand das einfach so passend. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einem richtigen Sturm irgendwie drinne. Und sich da immer wieder drauf zu besinnen, zu sagen, du bist meine Ruhe, das Auge mitten im Sturm. Und darauf kommt's an. Und um Sturm geht's auch heute in meiner Predigt. Das liegt nicht nur daran, dass ich gerade am Meer war und es da windig war, sondern es liegt vielmehr an den Umständen. Und ich finde es gerade irgendwie, gerade diese Zwischenzeit, total herausfordernd. Ja, irgendwie haben wir uns an viele Sachen gewöhnt und viele Sachen lockern sich gerade wieder, aber vorbei ist die ganze Kiste halt irgendwie auch noch nicht. Und es ist so viel Unsicherheit da, was dürfen wir nicht. Ich persönlich bin jemand, ich stelle immer mehr fest, ich mag Regeln und ich befolge gerne Regeln und es stört mich, wenn andere das nicht tun. Ich war auf Rügen und so viele von den Touristen haben sich einfach überhaupt nicht an die aktuellen Regeln gehalten. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so richtig aufregen konnte darüber und richtig sauer war und dachte, oh, Idioten. So. Und dachte, die wollen auch nur einen guten Urlaub haben. Aber kennt ihr das? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich das einfach so. Ich mag das, ich brauche dies und ich bewege mich gerne in Regeln. Und das habe ich richtig gemerkt, oh. Es gibt einfach so vieles, was gerade so nicht so stimmig ist. Und gestern meinte dann jemand zu mir, so diese Erstphase, wo wir alle so unter dieser Schockstarre vielleicht auch standen, was so richtig wie so eine Wintersaison sich angefühlt hat, eigentlich geht es gerade. Eigentlich ist es so vorbei. Es kommt eigentlich so langsam der Frühling. Die Nächte sind noch kalt, aber irgendwie, ja, kommt wieder Leben in die Kiste. Und er hat gesagt, hey, so wie wir uns sozusagen am Anfang auch geistig verhalten haben, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr dran. Und darüber habe ich jetzt die Tage nachgedacht. Ich fand das nur so gut, weil er genau das gestern noch gesagt hat, dachte ich mir, das ist der Gedanke, der mir noch fehlte. Ich möchte jetzt aber nochmal auf einer Kurve einsteigen. Wer von euch alles hat seinen Führerschein? Einmal Hand hoch. Autoführerschein. Oder einen anderen Führerschein? Grundsätzlich erworben. Irgendwann mal gemacht. Geht. Die meisten von euch. Das hatte ich gehofft. Ich habe mir nicht gemerkt, wer ihn nicht hat, also müsst ihr euch nicht schämen. Wann habt ihr eigentlich so richtig Autofahren gelernt? In der Fahrschule oder woanders? Eigentlich später, ne? Mir ging es so, ich habe an Einparken in der Fahrschule wirklich gelernt, weil mein Fahrlehrer hat es geliebt, mich durch den Stadtverkehr zu schleusen. Er nannte es unter anderem die Dreieinigkeit der Todeszirkel. Er hat mich im Berufsverkehr über die großen Kreisverkehre in Berlin gescheucht. Ich habe kein Problem mit Kreisverkehren mehr. Ich kann das. Und er hat mich einparken lassen. Und zwar gibt es in Berlin, wenn man am Theodor-Heuss-Platz ist, am Messegelände, da wo der Funkturm steht, davor so ein Messehaus, wer Tanz der Walküre oder Walk of the Valkyrie gehen hat, da ist es das SS-Hauptquartier, es ist so ein langgestrecktes Gebäude. Jedenfalls, auf der anderen Seite ist das Rundfunkhaus, die Straße hat 3 oder 4 Spuren in beide Richtungen. Ja? Und da ist richtig was los. Und da hat er mich rückwärts einparken lassen, im Berufsverkehr. Und ich höre ihn noch heute, lasse hupen, du darfst hier einparken, fahr zur Not noch mal raus, lasse hupen, ja. Wenn ich hier in der Rennfeldstraße einparke und rechts und links stehen 5 Autos an, ist mir scheißegal. Das bringt mich nicht mehr aus dem Tee, ja. deswegen sind wir stau. Miri parkt ein. Aber als ich meinen Führerschein hatte, war ich am Anfang ein ängstlicher Fahrer. Und wirklich relativ dicht nach meiner Prüfung, nach meiner zweiten Prüfung, die erste nicht verstanden, hat mir jemand über meinen Papa ein Fahrsicherheitstraining vom ADAC geschenkt. Das Fahrsicherheitstrainingsgelände ist so ein knappes Stündchen außerhalb von Berlin. Und ich habe mich nicht getraut, da alleine hinzufahren. Am Tag vorher musste Mama mit mir die Strecke zusammenfahren. Und auf dem Hinweg bin ich so ungefähr 80 hinter einem Lastwagen hergetuckert, weil ich mich nicht getraut habe, alleine Autobahn zu fahren. Auf dem Rückweg habe ich meinen 4-gängigen Corsa mit 150 über diese Autobahn gejagt, ja. Bergab und mit Rückenwind, ja. Aber ich habe ihn hochgepeitscht, weil das eine Situation war in diesem Fahrsicherheitstraining, wo du Gefahrenbremsung machen musst und die lassen dein Auto schleudern und du musst es wieder gerade kriegen und so. Da habe ich Autofahren gelernt, ja. Und das ist mit so vielen Sachen so. Wir können uns in den ruhigen Phasen Wissen aneignen, Wir können irgendwelche Fähigkeiten irgendwie erlernen, aber wirklich lernen, wirklich wachsen darin, tun wir eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, wenn es so richtig stürmt. Auf dem Boot lernst du alle Knoten und alle Manöver bei schönem Wetter. Wenn du das Zeug brauchst, ist es niemals schön. Ja? Mann-über-Bord-Übung wirst du niemals machen, also Mann-über-Bord-Manöver wirst du niemals machen, wenn die See glatt ist. Weil da fällt keiner über Bord. Die fallen über Bord, wenn gerade Wellen sind. Ja? Oder das Segel so richtig ranholen und du musst einen ordentlichen Knoten machen, ist nur, wenn da Druck drauf ist. Und da dachte ich mir, eigentlich ist unsere Zeit gerade genau das. Eigentlich ist die Zeit, in der wir stecken, der Sturm, in dem wir stecken, eine Zeit des Wachstums. Weil Wachstum ist immer Herausforderung, ist immer, wenn es gerade knifflig wird. Da lernst du eigentlich gerade so richtig und da wächst du an deinen Fähigkeiten. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn Druck drauf kommt, kommt raus, was drin ist. Ja? Heißt, in diesen stürmischen Zeiten merken wir auch, was habe ich eigentlich schon kapiert und wo müsste ich eigentlich noch wachsen. Wachstum ist nämlich auch meistens da, wo wir noch nicht so weit sind. Ja? Und da dachte ich mir, das ist spannend und gleichzeitig Licht aus. Und gleichzeitig ist es eigentlich was, was uns gar nicht so gut schmeckt. Ja? Wir würden Wachstum gerne einfach haben. Wir als Menschen sind grundsätzlich so gepolt, oder die meisten von uns, manche von uns sind so die Achievers, die gerne sowas machen, aber die meisten von uns würden gerne relativ problemlos schnell Erfolge sehen. Wenn wir abnehmen wollen oder Muskeln kriegen oder Französisch lernen wollen, würden wir am liebsten irgendwie eine Diätpille schlucken, wo wir keinen Sport machen müssen, alles essen dürfen, was wir wollen und wir verlieren trotzdem 10 Kilo in 2 Tagen. Ja? Wenn ich Muskeln haben will, dann würde ich am liebsten irgendwie mir so einen komischen vibrierenden Gürtel um den Bauch machen und die machen die Arbeit für mich, während ich auf dem Sofa sitze und Chips futtere. Ja? Wenn ich Französisch lernen will, will ich mich gerne nachts aufs Buch legen und am nächsten Tag bin ich fließend. Und wir alle wissen, so läuft der Hase nicht. Um in etwas wirklich zu wachsen, um in etwas wirklich Fortschritte zu machen, müssen wir die Arbeit reinstecken. Nichts, was leicht zu haben ist, ist es wirklich wert zu behalten. Ja, ich denke immer so an Geld verdienen. Ja, das ist so das Schöne in Deutsch. Geld verdienen. Ja, du verdienst dir dein Geld. Es gibt gerade junge Menschen, die gerne schnell das große Geld machen wollen. Und wir wissen alle aus den Filmen, das ist nie auf eine gute Art und Weise. Ist meistens nicht legal und meistens läuft es auch nicht so gut für die Leute. Ja. Wir müssen uns Sachen schon irgendwie erarbeiten und verdienen. Keiner von uns hat Lust auf diesen Sturm. Aber wenn wir Wachstum auch in unserem geistlichen Leben wirklich sehen und voranbringen wollen, müssen wir da durch. Keiner von uns hat sich den Sturm auch so richtig ausgesucht. Ja? Das ist dieses, Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Dann wird der Herr dir Momente geben, wo du Geduld aufbringen musst. Keiner von uns hat gesagt, Herr, ich will im Glauben wachsen, deswegen schick eine internationale Krise. Aber die Krise ist da. Und jetzt ist unsere Frage, wie gehen wir damit um? Und es ist das, was ich am Anfang meinte, diese erste Schockstarre. Dieser erste Moment von, was soll das? Und alles bricht über uns zusammen, ist eigentlich langsam vorbei. Alles hat seine Zeit. Die Trauer, das Stöhnen, das Verzweifeltsein, die Angst, das hat seine Berechtigung, das ist legitim, das hat seine Zeit. Aber jetzt gerade sind wir eigentlich in der Phase, wo wir den Kopf wieder aus dem Sand ziehen müssten und sagen, Herr, was soll es? Was soll ich eigentlich daraus lernen? Wie ist deine Perspektive auf diese Krise? Und ich habe dann mal zu Paulus befragt, der hätte immer interessante Perspektiven auf Dinge. Und ich konnte mich nicht auf eine Übersetzung einigen, deswegen habe ich euch zwei mitgebracht. Die linkere ist Neues Leben, das rechte ist Neue Genfer. Und ich lese euch beide vor. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Die etwas andere Übersetzung lautet: Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich finde, beide Übersetzungen haben so viel Wertvolles drin. Ich freue mich so sehr, wie er sagt, wir freuen uns über die Nöte. Ich freue mich noch nicht über die Nöte, muss ich sagen. Ja? Ich merke, mir tut es nicht gut, wenn ich über die Nöte nachdenke und dann komme ich in so einen Strudel und dann werde ich immer so tiefer gezogen und dann könnte ich nur noch heulen, mich unterm Bett verstecken und denken, ich will eigentlich gar nicht hören, was in der Welt gerade so los ist. Weil irgendwie ist es ja nicht nur dieser blöde Virus. Ja, ich habe neulich so ein Video gesehen von, das war 2020 bisher, ja, Buschfeuer in Australien und irgendwelche Überschwemmungen und Heuschreckenplagen und dann erst kommt irgendwann der Virus und dann kommen die ganzen Rassismus-Sachen und so, und es ist schon ein hartes Jahr. Und trotzdem habe ich so ein kleines Gewächs in mir drinne, was sagt, eigentlich ist es ein richtig gutes Jahr. Eigentlich hatte ich dieses Jahr viel Freude. Ich habe vieles Tolles erlebt. Mir hat es Spaß gemacht, Gemeinde mal ganz anders zu denken. Diese ganzen Online-Sachen anzuschieben, zu überlegen, wie können wir für euch da sein, was können wir zusammen machen, fand ich irgendwie gut. Ich merke, es hat mich in meinem Dienst echt weitergebracht. Ich kann jetzt schon sagen, ich weiß, ich habe mich an bestimmten Stellen schon echt entwickelt. Und ich habe auch gelernt, mit meinen Ängsten anders umzugehen dieses Jahr. Ich habe gelernt, die Mechanismen zu finden, die ich brauche, um durchzuhalten. Zu wissen, ich brauche die richtige Menge an Informationen, aber ich muss auch wissen, wo halte ich mich fern von. Wenn ich merke, ich komme in meine Gedankenstrudel rein, wie komme ich da wieder raus? Ich habe es noch nicht gemeistert, aber ich weiß, ich bin besser geworden. Ich weiß, ich bin mit meiner sehr anfälligen Psyche noch nicht wahnsinnig geworden in dieser Krise. Sondern ich freue mich eigentlich auf jeden Tag, auf jeden Gottesdienst mit euch und denke so, danke Jesus, dass du da so gut bist. Für mich persönlich sind zwei Punkte die Sachen, wo ich merke, da habe ich noch Wachstumspotenzial, wie man das so nett sagt, ja. Zwei Sorgen und Nöte, die mich besonders quälen, sind einerseits die Gesundheit meiner Familie, gerade meiner Eltern. Ich merke, wie ich echt gefühlt täglich für meinen Papa bete und sage so, Herr, echt, das darf alles passieren, aber bitte halte das vom Haus meiner Eltern fern. Und ich merke, das ist ein Punkt, wo Gott noch viel Gnade in mir schenken muss, weil das mich teilweise echt bestimmt. Und das andere ist unsere Wirtschaft. Wenn ich an unsere Wirtschaft denke, könnte ich weinen. Weil ich so da wieder so auch das Persönliche sehe. So viele Leute, die alles in ihren kleinen Laden gesteckt haben und auf einmal vor dem Ruin stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Die so verzweifelt sind und das bricht mir das Herz. Ich habe neulich gehört, die Lufthansa verliert jede Stunde 1 Million Euro. Klar, Lufthansa, großer Konzern, ist auch wieder was anderes, aber auch da stehen Menschen mit Jobs dahinter. Flugbegleiter, Piloten und so weiter und so fort. Ich denke so, wie krass ist das denn? Ja, weißt du, ja, also die Wirtschaft ist eins von meinen großen Nöten. Und ich denke so, okay Herr, was willst du genau an diesen zwei Punkten mir eigentlich gerade neu zeigen? Und das ist das, was ich auch euch fragen möchte. Wo sind die Punkte, was sind eure größten Nöte, Sorgen, Ängste, die euch gerade echt beschäftigen? Wo denkt ihr, das ist gerade irgendwie echt meine große Schwachstelle? Und ich glaube, dass das ein Platz ist oder ein Ding ist, was Gott am meisten in dir zum Wachsen bringen möchte. Das ist etwas, wo er dir besonders begegnen möchte. Es ist etwas, wo ganz neue Gnade für dich da ist. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und das muss ja gar nichts mit dem Virus zu tun haben. Es kann auch was ganz anderes sein. Wir merken ja als Gemeinde auch, das, was uns zurzeit eigentlich wirklich beschäftigt, hat eigentlich nichts mit dem Virus groß zu tun. Klar, wir überlegen, wie wir hier die Sachen hinkriegen, aber das, was uns den Magen umdreht und uns innerlich gefangen hält, sind eigentlich Sachen, die nichts damit zu tun haben. Wo wir merken, Leute um uns rum leiden, da ist Krankheit, da ist Tod zurzeit irgendwie ganz viel. Ich fühle das Joachim jede Woche auf einer Beerdigung gerade. Und keiner von denen ist am Virus gestorben. So. Wir merken, Leben ist so viel mehr als nur Corona. Und deswegen, genau, könnt ihr überlegen, was ist eigentlich gerade deine größte Not? Ganz privat, aber auch vielleicht im Glauben. Wo hast du gerade vielleicht die größte Not mit dieser Gemeinde, mit den Gottesdiensten? Ich meine, ihr sitzt alle hier, ist auch schon mal ein schöner Schritt. Es gibt viele, die sich eben noch nicht wieder trauen. Oder die sagen, oh, weil das und das nicht ist, ach, dann lohnt es sich gar nicht für mich zu kommen. Wo hast du gerade auch deine größte Not mit dem Herrn? Das ist das, jetzt muss ich wieder so ein bisschen den Bogen zum Anfang schieben. In den ruhigen Zeiten lernen wir oder eignen wir uns Sachen an, auf die es dann im Sturm ankommt. In den ruhigen Phasen kann ich euch predigen, lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, kennen wir alle das Lied. Hoffe ich jedenfalls, ich kenne das irgendwie als Kindertagen. Ich kann euch predigen, hab eine gute Beziehung mit Jesus, das brauchst du, bau auf ein starkes Fundament. Aber jetzt gerade zeigt sich, inwieweit du das verinnerlicht hast. Fällt es dir gerade leicht, regelmäßig stille Zeit zu machen? Fällt es dir gerade leicht, Bibel zu lesen? Und da meine ich das ganz so, wie dein Zugang ist. Wir haben am Freitag in der Jugend über verschiedene Zugänge gesprochen, wie du eben als Person bist. Kommt auch darauf an, wie du Gott begegnest. Aber fällt dir das gerade leicht, diese persönliche Beziehung mit Jesus aufrechtzuerhalten? Oder bist du gerade mehr am Zweifeln? Oder bist du gerade mehr am Anklagen, sagen, Herr, das kann doch nicht sein. Was tust du uns hier an? Fällt es dir leicht, ohne gesungenen Lobpreis ihn zu anbeten? Oder sagst du jetzt erst recht und ich stehe jeden Tag unter meiner Dusche und dusche extra lange, weil ich so viel singe oder so? Was sind die Sachen, die gerade in deinem Glaubensleben dich am meisten herausfordern? Das sind die Dinge, wo Gott dir Wachstum schenken möchte. Wo du dich jetzt gerade beweisen kannst. Und zwar nicht mit, ich bin vollkommen erstarrt oder ich bin ganz selbstmitleidig und lass mich in mein Sofa sinken und ich kann das nicht. Was ich heute euch gerne mit als Herausforderung geben möchte, ist zu sagen, was kann ich tun, Herr? Was kann ich tun? Ja, wir haben gerade viel um die Ohren. Ja, es ist richtig schwer manchmal zur Zeit. Und ja, Herr, das sind die Punkte, die mir gerade am meisten wehtun, schwerfallen, die ich nicht hinbekomme. Und ich brauche da deine Gnade. Aber was kann ich tun? Rauszufinden, wo gerade dein größtes Wachstumspotenzial ist, ist ein Schritt. Und dann vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, zeig mir, was du mir eigentlich gerade lernen möchtest. Zeig mir, was es vielleicht gerade ist, wo du mir begegnen möchtest. Wo muss ich vielleicht diszipliniert Dinge wieder neu eintrainieren, von denen ich schon gehört habe. Aber wenn die Sonne scheint, habe ich es noch nicht hinbekommen, es in meinen Alltag einzubauen. Aber vielleicht ist jetzt gerade die Zeit, das wirklich zu erlernen. Begegne ihm. Rede mit Leuten. Sag, so und so ist meine Situation. Was rätst du mir? Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir nachfragen, immer wieder, ob ich dran geblieben bin? Das ist total hilfreich, wenn du jemanden hast, der immer wieder mal nachfragt. Ja, weil dann denkst du, jetzt kommt er bald wieder und fragt mich, dann muss ich wenigstens jetzt noch schnell mein Kapitel lesen oder so. Ja? Aber dann machst du es wenigstens. Also lass uns aktiv werden in unserem Wachstumspotenzial. Denn diese Zeit, wo wir fast schon wie gelähmt von den Umständen sind, die ist vorbei. Wir haben jetzt so viele Wochen Corona hinter uns. Lass uns sagen, hey, der Winter läuft gerade aus. Lass uns aktiv werden. Es ist noch nicht vorbei. die ganze Situation. Wir haben immer noch Pandemie, wir haben immer noch Umstände, aber diese Schockstarre, die ist vorbei. Lass uns wieder neu aktiv werden und sagen, Herr, was kann ich tun? Was möchtest du in mir tun? Wo darf ich wachsen? Ich sehne mich so danach, dass wir aus dieser Krise rauskommen als Gemeinde und als Individuen der Gemeinde und sagen, darin bin ich gewachsen, da bin ich stärker geworden, das hat es mir gebracht, ja? Da bin ich verändert. Ich bin ein Mensch, ich strebe immer nach Veränderung an. Ich bin sehr zufrieden mit dem Status quo. Das ist nicht die Frage. Aber ich denke mir, bis ich in den Himmel komme, kann ich nicht hundertprozentig wie Jesus sein. Deswegen muss es immer ein bisschen besser gehen. Ein bisschen mehr wie Jesus werden. Ein bisschen mehr mich zu ihm hin entwickeln. Ich danke ihm so sehr, wie er mich gemacht hat. Es ist so toll. Aber ich weiß, es gibt überall in meinem Leben Kleinigkeiten, größere Sachen, wo ich mehr wie Jesus sein darf. Wo ich mehr lernen darf, in meinem Glaubensleben unterwegs zu sein. In der Realität Gottes zu leben. Ja? In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wie kann ich gegen Sachen beten? Wie kann ich für Sachen beten? Wie kann ich für Sachen einstehen? Das sind für mich ganz oft so Fragen. Wie kann ich in der Realität seiner Herrlichkeit leben? Und darin will ich wachsen. Und diese Sehnsucht habe ich auch für euch, dass ihr sagt, hey, ich bin mit dem Status quo zufrieden, dankbar, aber ich habe eine heilige Unzufriedenheit, weil ich irgendwie ein bisschen noch wachsen möchte. Egal, ob du 1, 5 oder 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, ich verspreche dir, Gott hat noch was für dich. Gott hat noch was, wo er sagt, hey, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ich habe noch was Neues, was ich dir zeigen, offenbaren möchte. Ich glaube, wir können nie genug kriegen von Jesus. Und jetzt gerade ist eine Zeit, wo das Wachstumspotenzial exponentiell, wir lernen gerade viel über exponentielles Wachstum, ne? Habt ihr vorher schon so viel über so Statistiken und Kurven exponentielles Wachstum? Setzt euch geistlich nicht eure Maske auf. Ja? In dem Fall wollen wir das exponentielle Wachstum. Und ich freue mich so darauf, so ein bisschen zurückzugucken, Ende des Jahres, nächstes Jahr, und zu sagen, hey, weißt du, 2020 war trotzdem ein gutes Jahr, weil der Herr an mir gewirkt hat. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? In alledem bist du nicht allein, sondern Jesus steht hinter dir. Jesus steht neben dir. Ich muss so oft an die drei Männer am Feuerofen denken. Die waren da nicht allein drin. Da war eine vierte Person drin. Der König steht da und sagt, sag mal, habe ich da nicht nur drei reingeworfen? Da war noch jemand im Feuer. Ja? Psalm 23, auch wenn ich schon wandle im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Oh, ich habe vergessen, du bist bei mir reinzutippen. Aber ihr kennt den Vers. Du bist bei mir. Der Herr ist mit dir. Ich habe neulich so ein cooles Bild gesehen, aber es nicht wiedergefunden. Da ist so ein kleines Kätzchen im Vordergrund und dahinter ist so ein großer Löwe. Ja, und da steht es, es kommt nicht drauf an, wer du bist, sondern wer hinter dir steht. Es kommt drauf an, wer hinter dir steht. Es gibt Dinge, die du dir nicht zutraust oder wovor du Angst hast. Das ist total menschlich, total gut. Aber du darfst wissen, dass hinter dir jemand steht, der dir den Rücken stärkt, der eine Macht hat, die drumherum alles erzittern lässt. Du bist nicht alleine im Feuer. Sondern da ist jemand noch mit dir drin. Johannes Hartl hat am Anfang dieser Zeit gesagt, wir sind vielleicht jetzt gerade im finsteren Tal. Aber dann bleib doch nicht stehen. Lauf weiter. Irgendwann müssen wir aus dem Ding auch wieder rauskommen. Ja? Und ja, wir sind gerade in so einem finsteren Tal. Aber ich hoffe, dass ihr nicht aus Angst und Ergebenheit und einfach so erschlagen sich fühlen, in diesem dunklen Tal drinne bleibt. Auch wenn Jesus da dabei ist. Aber das ist nicht da, wo wir hingehören. Sondern dann kommt der Tisch, den er uns im Angesicht unserer Feinde deckt und sagt, hey, ich habe so viel mehr für euch. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, wie gesagt, ich hatte eigentlich die Untertitel drunter gefügt in dem Video. Das ist jetzt leider ein bisschen verschoben. Deswegen haben wir es anders gelöst. Das Lied heißt Another in the Fire. Ein anderer im Feuer. Ja? Das passt sozusagen gut zu meinem Bild gerade. Vielleicht habt ihr es schon gehört, vielleicht kennt ihr es, es ist relativ neu unterwegs. Und wir hatten das auch schon auf unserer Homepage gepostet, aber ich fand es so gut, weil es davon spricht, dass wir eben in all diesen Herausforderungen nicht alleine sind. Dass da jemand ist, der die Fluten zurückhält, wenn wir ins Wasser gefallen sind. Der mit uns im Feuer steht. Und dass es keinen anderen Namen außer seinem gibt. Wir hören uns das Lied an, hoffentlich mit Übersetzung. Ich habe der Technik gesagt, sie sollen es machen, wie sie es jetzt für richtig empfinden. Hört es euch an, guckt, ob ihr das Englische versteht, ob ihr die Übersetzung mitlest oder so. Aber wir wollen uns ausrichten darauf und dann habe ich noch eine kleine Reflexion für euch.